Ach, da sind Sie ja schon. Okay, ich lege das Handy mal weg. Das fällt ja manchmal richtig schwer. Das Smartphone hat uns im Griff und unsere Kinder auch. In Australien, da ist jetzt die Nutzung von Social Media für Kinder unter 16 Jahren verboten. Und die EU diskutiert über ähnliche Maßnahmen. Wie soll das aber funktionieren und wer kontrolliert das? Hilft es Familien, in denen oft über den richtigen Umgang mit den digitalen Medien gestritten wird? Im Netz, da wird schon viel über den Weg der Australier debattiert und das machen wir jetzt auch. Handyverbot für Kinder, wie sinnvoll ist das jetzt hier in Ihrem Fernsehen oder Mobilgerät?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Bob Blume ist Oberstudienrat, zurzeit beurlaubt und als Influencer betreibt er einen YouTube-Kanal und einen Blog zu Schul- und Bildungsthemen. Er schreibt Bücher zum Thema und in Social Media ist er unterwegs als Netzlehrer. Orçun Ilter ist 17 Jahre alt, Landesschülersprecher in Berlin. Er besucht das von Bülow-Gymnasium in Reinickendorf. Dort gilt ein Handyverbot und er ist auch engagiert in der SPD-Lokalpolitik hier.
Hallo.
Ich begrüße Julia von Weiler, Psychologin, Mediatorin und Expertin für digitale Kindheit. Sie arbeitet seit über 30 Jahren im Kinderschutz, entwickelt Programme zu digitaler Prävention, berät Institutionen, Medien und Politik. Und zugeschaltet ist uns Professor Thomas Gabriel Rüdiger. Er leitet das Institut für Cyberkriminologie der Hochschule der Polizei Brandenburg. Und er ist Mitglied der Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Diese Kommission, die wurde gerade jetzt im Herbst von der Bundesbildungsministerin eingesetzt. Herzlich willkommen Ihnen hier alle. Ich würde ganz gern mit Ihnen beginnen, Orçun. Seit gestern in Australien gilt dieses Verbot. Jugendliche unter 16 dürfen weder TikTok noch Instagram, Facebook, Snapchat oder YouTube nutzen. Wie sinnvoll ist das?
Ich glaube, ein grundsätzliches Verbot an sich bringt nicht viel. Gerade sei es mit der Diskussion über ein Handyverbot, sei es mit der Diskussion über ein Social-Media-Verbot bis 16 Jahren, lenkt man auf das allgemeine Thema wirklich ab und auf richtige Lösungen, wie unter anderem das Stichwort Medienbildung. Und ich glaube, daran müssen wir an erster Stelle setzen und die Grundlagen für schaffen, sei es an den Schulen, sei es auch außerschulisch. Und ich glaube, ein Social-Media-Verbot bringt da nicht viel. Wir sehen gerade in Australien protestieren auch Schülerinnen und Schüler, weil sie in gewisser Weise nicht die Möglichkeit hatten, auch unter anderem ihre Punkte mit aufzugreifen. Ich glaube, das ist schon mal notwendig, dafür zu sorgen, dass einerseits Schülerinnen und Schüler abgeholt werden und dass wir diesen Generationsstreit, den wir haben mit Blick auf Social Media, ob wir es einerseits verteufeln oder verhimmeln, dass wir da auch klar und deutlich machen, wir holen alle ab, schaffen gemeinsam konkrete Lösungen und statt einem dogmatischen Verbot setzen wir auf die Medienbildung. Mhm,
darüber sprechen wir natürlich jetzt ausführlich. Frau Weiler, wie sinnvoll halten Sie es, dass da jetzt genauer hingeguckt wird und gesagt wird, die Kinder unter 16, die dürfen kein eigenes Konto haben da?
Ich halte das für tatsächlich sehr sinnvoll. Ich finde alleine die Debatte, die wir jetzt hier haben, schon sehr sinnvoll, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir in dem digitalen Raum sprechen, wir über eine Architektur, die gebaut ist, eigentlich Menschen kommerziell auszubeuten. Es geht nicht darum, dass wir teilhaben können an irgendeinem öffentlich zugänglichen Platz, sondern es geht darum, dass die Plattformbetreiber damit sehr viel Geld machen. Und wenn man das wirklich durchsetzen würde, was Australien macht, würde es im besten Falle idealerweise dazu führen, dass die Plattformbetreiber sich bewegen müssen, weil die sind eigentlich diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass Kinder und Jugendliche sich dort so sicher wie möglich bewegen können. Solange sie das nicht tun und solange wir wissen, dass Kinder und Jugendliche dort nicht sicher sind, finde ich, haben wir als Gesellschaft und als Gesetzgeber die Pflicht zu schauen, wie schützen wir Kinder vor diesen Einflüssen und was müssen wir gleichzeitig dafür tun, Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich dann in diesen Räumen zu bewegen, wenn sie soweit sind.
Herr Blume, was ist denn Ihre Meinung? Weil Sie sind ja nun sehr aktiv im Netz. Dann würden Sie ja eine ganz große Zielgruppe verlieren. Also wie sinnvoll ist es?
Ich finde es erstmal ganz grundsätzlich schwierig. Ich betrachte mich gar nicht als Influencer, sondern als Bildungsaktivist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich der Schmerzpunkt von vielen Menschen, die im Netz aufklären, dass sie gleichzeitig etwas benutzen, was total problematische Seiten hat. Ich finde, dass wir beide Dinge beachten müssen. Wir müssen auf der einen Seite beachten, dass es klar so ist, dass es manipulatives Design ist, was dazu ausgelegt ist, Menschen süchtig zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass aber ein Verbot im Grunde genommen daran vorbeigeht, was man eigentlich machen müsste, nämlich die Plattformen zur Verantwortung ziehen. Mhm. Was wir jetzt gerade haben, ist ja sozusagen eine Verlagerung der Verantwortung an die jungen Endnutzer. Und ob das dann funktioniert, das ist eine andere Frage, denn WhatsApp oder Discord sind ja nicht beschränkt. Das heißt, diese Videos, die können runtergeladen werden und können dann tausendfach eben an jenen sozialkommunikativen Plattformen geteilt werden, die noch nicht mal transparent überprüfbar sind. Also das heißt, ich finde das als Idee nachvollziehbar, aber in dem, was ich bis jetzt dazu gelesen habe, eigentlich unausgegoren.
Mhm. Dann hören wir noch Herrn Rüdiger dazu. Herr Rüdiger, was sagen Sie? Weil Sie sind Teil der Kommission des Bundesbildungsministeriums. Also man hat ja durchaus erkannt, dass es ein Thema ist, worüber man sich auseinandersetzen muss. Also wie sinnvoll wäre es dann zu sagen, wir machen das so wie in Australien?
Ja, ich kann natürlich nicht für die Kommission sprechen, aber ich mache das schon seit 15 Jahren. Und ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist der digitale Raum, haben wir im Prinzip in den letzten Jahren komplett versagt dabei, hier Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche so umzusetzen, dass zum Beispiel die Kommunikation mit Creepy-Typen nicht zur Normalität für viele Kinder und Jugendliche gehört hat. Und das war leider schon in den letzten 15 Jahren so. Und ich mache das ja mit vielen Kollegen auch, dass das halt ein unsicherer Raum für Kinder und Jugendliche ist, für uns alle eigentlich, weil wir die Schutzmaßnahmen versagt haben. Und ich habe immer erlebt in der Vergangenheit, dass es so eine Art Verantwortungsverschieberei gab. Dass also zum Beispiel man gesagt hat, die Eltern haben gesagt, es muss die Schule machen. Die Schule hat gesagt, nee, es müssen die Eltern machen, vielleicht noch die Polizei. Die Polizei hat gesagt, es müssen die Eltern oder die Schule machen und dann irgendwann hat man noch die Betreiber reingemacht. Es ist das Problem, dass wir alles zusammenführen müssen. Und weil wir das nicht geschafft haben, weil wir nun mal nicht digitale Bildung ab der ersten Klasse an jeder Schule in Deutschland vermitteln, weil es nicht genug Sicherheitsbehörden im Netz gibt, die zum Beispiel die Täter rausholen, weil wir die Betreiber noch nicht genug dazu gebracht haben und weil wir es nicht schaffen, alle Erwachsenen für diesen Raum auch zu befähigen. Deswegen halte ich gegenwärtig die Diskussion zum Social-Media-Verbot eigentlich für berechtigt, weil es einfach ein unsicherer Raum ist. Und stellen Sie sich vor, wir hätten irgendwie, keine Ahnung, eine Achterbahn, die die ganze Zeit die Schrauben rausfliegen, wo Kinder schwer verletzt werden und alles Mögliche passiert, dann würden Sie auch nicht dran zweifeln, dass man da irgendwie eine Schutzmaßnahme machen müsste und sagen müsste, Moment, jetzt fahrt ihr mal lieber nicht damit, das ist zu gefährlich. Ja. Und so sehe ich die Diskussion jetzt.
Okay, dann schauen wir doch mal ein bisschen noch konkreter auf die Gefahren oder auf die Nutzung auch, Herr Ortschung. Wie merken Sie das? In Ihrer Schule gibt es ein Handyverbot. Mhm. Trotzdem noch mal, welche Rolle spielt das Handy oder Smartphone und Smartphone und auch Laptop oder Computer zu Hause? Welche Rolle spielen da Social Media?
Ich würde gleich direkt auf die Frage eingehen, möchte aber noch mal kurz was anmerken. Ich glaube, es ist wichtig hervorzuheben, dass Versagen von politischen Entscheidungsträgern nicht zulasten von Jugendlichen entsteht. Und ich glaube, das ist gerade bei dieser Diskussion der Fall. Es wurde kurz angesprochen, dass es notwendig ist oder dass es zumindest notwendig war. Und ich glaube auch immer noch, dass wir in gewisser Weise einen Schutzraum schaffen in den sozialen Medien. Mhm. Und das hat man nicht getan. Ich glaube, da liegt die Verantwortung, das jetzt schnellstmöglichst nachzuholen und zu ermöglichen, statt jetzt einfach dieses dogmatische Verbot auf die Beine zu stellen. Wir sehen jetzt gerade zum Beispiel, wenn man pornografische Inhalte konsumieren möchte, kann man das ganz einfach, obwohl es ab 18 ist. Also die sozialen Medien sind trotzdem leicht umzusetzen und zu nutzen. Insofern ist das, glaube ich, sehr wichtig. Zum Handyverbot an sich.
Ja, aber welche Rolle spielt das in Ihrer, also bei Jugendlichen in Ihrem Alter und auch Jüngeren?
Eine ganz große, auf jeden Fall. Also gerade wenn es um Social Media und um das Handy geht, ist das natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil viele junge Menschen dort ihr ganzes Privatleben beispielsweise festhalten, weil sie eben soziale Medien konsumieren. Ich möchte auch nicht abstreiten, dass soziale Medien auch in gewisser Weise manipulativ junge Menschen versuchen direkt zu erreichen, sei es TikTok, Instagram und Co. Es ist ein Thema, ich sehe es selbst an meiner Schule, mit dem Handyverbot sehe ich auch, dass es nicht umgesetzt werden kann, richtig, weil Schülerinnen und Schüler trotzdem auf die Schultoilette gehen und ihr Handy benutzen. Und ich glaube, das ist
der falsche Ansatz. Aber hat man sich gemeinsam für das Handyverbot entschieden mit den Schülern? Wurde das gemeinsam entschieden, dass man
das macht? Es war der Versuch, es gemeinsam zu machen. Aber der Versuch heißt noch lange nicht, dass es wirklich umgesetzt wird. Ich glaube, Bob kann mir da in der Form zustimmen, dass wir gerade beispielsweise in der Schulkonferenz diese Eltern-Lehrer-Mehrheit haben. Und oftmals Schülerinnen und Schüler außen vor gelassen werden, wenn es um diese Entscheidungen geht. Das war genauso an meiner Schule. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem. Wir sehen zum Beispiel das Schadow-Gymnasium. Ich möchte es nur kurz anbringen. Das Schadow-Gymnasium beispielsweise hat auf Initiative der Schülerinnen und Schüler die Idee eingebracht, dass es ein Handyverbot für untere Jahrgangsstufen gibt. Mhm. Das ist zum Beispiel eine gute Idee. innerhalb der Schülerschaft eine ganze Akzeptanz zu finden. Das ist beispielsweise an meiner Schule nicht der Fall gewesen. Und da finde ich es in gewisser Weise problematisch, weil dann auch die Akzeptanz und die Motivation, sich an diese Regel zu halten, bei vielen Schülerinnen und Schülern fehlt.
Frau von Weiler, unterschätzen Jugendliche die Gefahren von Social Media und wie würden Sie die Gefahren beschreiben?
Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als Sie beschrieben haben, dass an einem Gymnasium die älteren Schüler gefunden haben, dass jüngere Schüler doch noch nicht sich auf Social Media bewegen sollen. Das ist tatsächlich was, was mir ganz oft... Genau, alles in Ordnung. Aber das ist was, was mir ganz oft begegnet, ist, dass mir junge Erwachsene, ältere Jugendliche sagen, also frühestens ab 14, eher 16. Und wenn ich dann sage, ja, aber ihr wart doch alle viel jünger, dann sagen die, war auch nicht gut. Hat mir nicht gut getan. Ich war damit total alleine. Und was ihnen begegnet ist, also zum einen werden sie in diese Architektur entlassen und alle sagen, ach so, die sind ja so wischkompetent, die kennen sich damit doch viel besser aus als wir alle. Und wir vergessen darüber, dass sie ganz vielen Dingen begegnen, natürlich auch großartigen, aber eben auch vielen verstörenden Inhalten, mit denen sie nicht gut umgehen können, mit denen wir sie total alleine lassen, weil wir selber dafür nicht gut ansprechbar sind. Und ich finde, dass wir in der Debatte oft verwechseln, Smartphone-Besitz bedeutet gleich digitale Bildung. Und ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich bin immer dafür zu sagen, Sie müssen, so wie Thomas Gabriel Rüdiger ab der ersten Klasse und sicher auch Bob Blume ab der ersten Klasse Medienbildung. Aber das bedeutet nicht, dass ich dann schon im Besitz eines solchen Endgeräts sein muss, sondern die Schule muss eigentlich in die Lage versetzt werden, mit den Geräten und auch mit den Lehrkräften, das wirklich zu leisten und Kinder und Jugendliche wirklich auf diese Räume vorzubereiten. Und es gibt Punkte, gerade in Social Media, da sprechen wir über Cyber-Grooming, also die gezielte Manipulation hin zu sexualisierter Gewalt. Wir sprechen über Cyber-Mobbing, wir sprechen über Erpressung. Wir sprechen im Übrigen auch über Hochstapelei und Heiratsschwindelei. Das betrifft uns Erwachsene auch alle. Also ich würde mal sagen, wir sind da nicht viel besser oft. Und deswegen finde ich nochmal diese Diskussion und das, was Australien jetzt als Vorreiter beginnt, einen wahnsinnig guten und wichtigen Startpunkt für uns alle.
Herr Blume, wo sehen Sie in der Zeit, Sie sind 15 Jahre als Lehrer unterwegs, wo sehen Sie das die größte Gefahr für Jugendliche?
Also ich sage immer, es gibt einen ganz großartigen Trick, wenn man wissen möchte, wie es Jugendlichen mit digitalen Medien geht, die selber fragen. Und das habe ich immer wieder gemacht. Ich habe quasi keine Vertretungsstunde mehr gegeben, wo ich nicht wusste, was ich machen soll, weil ich oftmals mit der Frage gestartet habe, wie geht's euch gerade? Man kann auch die Frage stellen, wann habt ihr das letzte Mal etwas gesehen, was ihr lieber nicht gesehen hättet? Das ist ein ziemlich brutaler, aber ein sehr ergiebiger Gesprächsbeginn dafür, dass die jungen Leute das sehr gut wissen. Und auch die Frage, wann ist es euch das letzte Mal so gegangen, dass ihr sehr lange am Handy wart und euch erschreckt habt, weil ihr gar nicht gemerkt habt, wie die Zeit vergangen ist. Und das sind Dinge, die junge Menschen schon mitbekommen, aber da fehlt sozusagen dieser Teil der Medienreflexion, der bedeutet, ich bin in der Lage, dieses Gerät auch wegzulegen. Und übrigens, das haben Erwachsene auch, das haben wir gerade gesagt, Jugendliche leiden unter Fubbing, das heißt, dass Erwachsene selber auf ihr Handy schauen und die Aufmerksamkeit ihnen eben nicht schenken. Ich würde gerne einen weiteren Punkt auch mit reingeben. Ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns nicht nur auf die Frage der Verbote beschränken, sondern auch auf die Frage der Gebote. Wir müssten eigentlich darüber sprechen, was heißt eigentlich Medienkompetenz? Das sehen nämlich ganz viele unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich. Und, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, was ist eigentlich die Alternative? Wenn nämlich die Alternative davon ist, dass man eben kein Handy mehr in der Pause benutzen darf, dann wäre es mal spannend, gibt es denn eine Kletterburg, gibt es denn Möglichkeiten für den Austausch, gibt es einen Kicker und so weiter. Das ist gar nicht trivial, weil ich glaube, solche Alternativen einen auch dazu führen, zu sagen, wir haben hier etwas, mit dem wir uns beschäftigen können.
Ich würde ganz gerne Herrn Rüdiger noch mal fragen, weil wie sehr müssen Kinder vor ganz konkreten Gefahren wirklich geschützt werden? Und ist es, Sie haben ja vorhin schon gesagt, wer alles verantwortlich ist oder wer eigentlich ein Teil dieses Verantwortungsbildes sein kann. Kann die Polizei wirklich vor den Gefahren schützen, die es gibt? Oder ist es gar
nicht? Das ist eine gute Frage und ich bin selber immer wieder verblüfft, dass bei den Themen Kinderschutz im Netz eigentlich die Polizei keine Rolle spielt. Man muss zu sagen, es ist natürlich Aufgabe auch der Sicherheitsbehörden, wenn Sexualtäter und Extremisten auf Kinder einwirken im Netz, dort etwas zu tun. Aber so dieselbe Diskussion wie mit der Bildung, wie mit der Politik, der Herr Ilter hat das gesagt, so war das auch in den letzten Jahren mit den Sicherheitsbehörden. Es ist halt eine so große Herausforderung, dass man im Prinzip dort nicht ernsthaft genug macht. Wir haben keine zentrale Kinder-Online-Wache. Es gibt zum Beispiel keine echte Stelle, wo Kinder im Netz bei den Sicherheitsbehörden Hilfe finden können, wenn sie im Netz was erleben. Ich fordere zum Beispiel auch so Themen wie virtuelle Streifen im Online-Gaming-Bereich. Ja, lässt man komplett außen vor, jetzt auch in der Diskussion in Australien. Da sind Online-Spiele rausgenommen, obwohl sie mit einer der großen Plattformen sind, in denen auch was passieren kann. Und gleichzeitig steht auf vielen Social-Media-Accounts der Polizei, wir lesen keine Nachrichten, Bürozeiten und hier keine Anzeigen. Wie wirkt das auf junge Menschen so, dass man gar nicht Teil dieses Raums sein möchte? Und das ist ein Thema, was mich auch tatsächlich umtreibt und wo ich mehr erreichen will. Und erlauben Sie mir da nur einen einzigen Vergleich, den ich gerne ziehe. Seit etwa 15 Jahren mache ich etwas, was auch Julia von Weiler zum Beispiel macht. Wir sind Ansprechpartner für Journalisten, wenn im Netz man sich als Kinder ausgegeben hat. Und es ist so, seit 15 Jahren ist jedes Mal, wenn die sich im Netz als Kinder ausgeben, kommen sie zu einem und man soll das einordnen. Und wie schlimm das alles ist. Und wissen Sie, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass eines Tages die zu mir kommen und sagen, Herr Rüdiger, wir haben im Netz so gut wie gar nichts erlebt. Dann haben wir was erreicht. Aber so ist es nicht. Und das ist für mich eigentlich ein Versagen der Gesellschaft. Und ja, das ist richtig, dass die Politik hier auch versagt hat. Nur es ändert ja nichts daran, dass wir jetzt irgendwas machen müssen, wenn wir nicht wieder Generationen im Prinzip in dieses Piranha-Becken hineinlassen wollen, ohne Schutzmaßnahmen.
Frau Weiler und dann.
Ja. Genau, ich möchte nur ergänzen, ich hatte die Freude, die Polizeipräsidentin aus Hannover kennenzulernen. Und die, lieber Professor Rüdiger, die haben eine Wache bei Twitch und haben, weiß ich nicht, paar 20.000 Follower und sind dort wahnsinnig aktiv. Und ich war absolut beglückt zu sehen, dass eine Polizeidirektion sagt, wir müssen uns mehr in diesem Raum bewegen und wir müssen dort ansprechbar sein. Und die machen total interessante und wichtige Lebenserfahrungen da mit allen Menschen und natürlich auch mit jugendlichen Menschen.
Aber das heißt ja, dass die, oder Sie wollten direkt nochmal darauf reagieren?
Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass
was... Da gibt es nämlich eine Ausgabe mit mir tatsächlich bei Twitch. Weil das tatsächlich auch eine meiner Forderungen war und die es umgesetzt haben.
Okay.
Ja. Herr Blume. Was mir gerade an dieser Diskussion gefällt, ist, dass etwas passiert, was ich in der medialen Berichterstattung häufig nicht sehe, dass es nämlich eine Sowohl-als-auch-Diskussion ist. Ich würde auch sagen, dass es bestimmte Richtlinien braucht. Also ich weiß nicht, du hast zum Beispiel gerade gesagt, so ein Verbot bringt nichts. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn wir schon von Anfang an über ein privates Nutzungsverbot gesprochen hätten, dann ist damit zum Beispiel gleichzeitig erlaubt, dass man das persönliche Handy nutzt, um sich Sachen mal zusammen anzugucken. Wie ist so ein Instagram-Beitrag eigentlich aufgebaut? Wie funktioniert das? Was steht in der Caption? Was setzt mich unter Druck? Wie mache ich das? Also Medienkompetenz als Kompetenz, auch mit dem eigenen Gerät umzugehen. Weil,
aber wer die muss Schulen, die vermitteln, Herr Blume? Wer muss diese Medien?
Die Schulen. Und das ist das Problem, wenn es zu dogmatisch wird. Wenn die Schulen nicht dürfen und die Eltern nicht können, gleichzeitig die letzte Gym-Studie aber zeigt, dass die Ausstattung unter jungen Menschen bei ungefähr 100% liegt, dann haben wir ein Problem. Nur, das Ganze muss flankiert werden, und da sprechen wir ja gerade darüber, weil Medienkompetenz in dem Sinne einer Reflexion, ich verstehe jetzt, was da passiert, nichts anderes ist als Selbstverteidigung. Und Selbstverteidigung ist wahnsinnig wichtig, aber wir müssen sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, gleichzeitig dafür sorgen, dass der Park hell erleuchtet ist. Es reicht halt nicht, wenn wir sagen, okay, dir verbieten wir es und ab einem bestimmten Alter musst du dich sozusagen selber gegen die schlausten Menschen der Welt wären, deren einziges Ziel ist, dich am Bildschirm zu behalten.
Ich möchte nur ganz kurz anspringen, dass grundsätzlich Regularien auch zu begrüßen sind. Ich glaube aber, die Art und Weise, wie wir diese Regularien schließen, oftmals eine große Problematik darstellen. Wir können nicht einfach von heute auf morgen irgendwas verbieten. Das ist einfach nicht möglich, um das einfach klar zu sagen. Da kann man auch gerne grinsen. Ich verstehe das auch voll und ganz, wir haben unterschiedliche Auffassungen.
Also man könnte schon ein Gesetz erlassen und das verbieten, aber es ist total unrealistisch,
es umzusetzen. Es ist auch nicht umzusetzen, klar. Ja. Also gerade sehen wir das doch. Wir haben eben, das habe ich ja schon angesprochen, mit Blick auf pornografische Inhalte, die sind ab 18. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein Porno schauen möchte, kann ich das ganz einfach, indem ich angebe, ich bin 18 Jahre alt. Und das wird genauso sein, wenn wir einfach ein Social-Media-Verbot ab 16 einberufen.
Das soll ja aber, um es vielleicht nochmal zu sagen, wie es funktionieren soll in Australien, das soll ja schon so sein, dass es dann eine Kontrolle gibt, dass man nicht einfach, vielleicht kann ich dahin, Herr Rüdiger, vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen.
Ich muss da ganz kurz anspringen, da gibt es auch entsprechende Lücken,
die man auch nutzen kann. Ja, aber bevor wir über die Lücken reden, noch mal kurz, Herr Rüdiger, wissen Sie, wie es genau funktioniert und denken Sie, dass das funktioniert, dass es wirklich umsetzbar ist?
Also hundertprozentig kann ich Ihnen es auch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass es nie eine technische Lösung gibt, die hundertprozentig astrein ist und hundertprozentig sicher. Das gab es eigentlich noch nie und ich glaube, das wird hier auch nicht sein. Es ist aber aus meiner Sicht auch nicht unbedingt notwendig. Ja? Es ist ja auch nicht so, dass Jugendliche auch nicht unbedingt an Alkohol oder andere Mittel rankommen. Und trotzdem alleine das Verbot führt schon dazu, dass zum Beispiel Eltern, und ich muss sagen, ich bin selber auch Vater von Kindern in dieser Altersstufe, dass es den Eltern zum Beispiel auch leichter ist, diese Diskussion überhaupt zu führen mit den Kindern. Weil gegenwärtig ist auch so, wenn alle anderen zum Beispiel Social Media nutzen dürfen und du das mit deinen eigenen Kindern aber sagst, mach mal nicht, dann hast du immer ein Problem, weil der soziale Druck durch alle anderen immer gestaltet wird. Wenn das aber verboten wäre, also wenn man das wirklich umsetzt, dann wäre das für Eltern, glaube ich, auch eine wichtige Sache, dass sie dann besser argumentieren können den Kindern gegenüber. Und vielleicht mal nur auch ein Beispiel dazu, was mich dann auch immer stört, ist auch immer zum Beispiel diese Frage mit Kinderbilder öffentlich im Netz posten, wenn dann alle dazu neigen, das zu machen und sie aber das nicht möchten, dann sind sie immer als derjenige im Prinzip so der Außenseiter, der das nicht möchte, weil er die Risiken vielleicht kennt und alle anderen nicht. Und das zum Beispiel ist auch so eine ähnliche vergleichbare Diskussion, die auf dasselbe hinausläuft, wo man halt ernsthaft mal fragen muss, dass wir klare Rahmenbedingungen setzen müssten, was eigentlich erlaubt ist und was nicht, ja, alleine für die Diskussion.
Ja, Frau von Waller, wäre das Sinn? Kann man das vergleichen mit dem Alkoholverbot, Zigarettenverbot ab 16? Also ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, wenn die anderen nicht trinken, dann trinke ich eben auch nicht. Mhm.
Also ich habe gerade gelächelt, als Sie gesprochen haben, gar nicht, weil ich das lustig finde, sondern weil ich ganz spannend finde, dass sich diese Diskussion immer wiederholt. Und ich glaube, natürlich, wenn wir über Kompetenzen sprechen und auch die Kompetenz mitzubestimmen, dann muss ich in der Lage dazu sein, vollumfänglich am besten zu begreifen, worüber reden wir hier eigentlich gerade. Und dann finde ich, wenn wir über Kompetenzen im digitalen Raum sprechen, sprechen wir darüber, dass eben kleine Kinder noch nicht so kompetent sein können wie 12-Jährige, wie vielleicht 14-Jährige und 16 und 18. Der Gesetzgeber macht ja diese Unterscheidung schon längst in ganz vielen Bereichen. Die hat er bisher, interessanterweise, im digitalen Bereich noch nie gemacht. Warum auch immer, ist mir ein totales Rätsel. Aber es ist so, überall anders gelten diese Gesetze und damit auch diese Verbote oder Gebote. Und überall anders gibt es auch im besten Fall eine Begleitung. Und es gibt im Übrigen kein einziges Gesetz, das jemals dazu geführt hat, dass es hundertprozentig eingehalten wurde. Das gibt es einfach nicht. Wenn das der Maßstab ist, dann müssen wir gleich über was ganz anderes reden. Ich glaube, was besonders wichtig ist, ist, dass irgendwann eine Entscheidung, eine verbindliche Entscheidung getroffen wird. Und an der kann man sich dann reiben. Aber damit hat man erstmal so Pflöcke eingeschlagen, an denen sich die Menschen orientieren müssen. Und dann kann man das ja auch weiterentwickeln, neu entwickeln, anders denken. Aber man muss ja erstmal anfangen. Und blöderweise fürchte ich mache das seit 1999, arbeite ich zu diesem Thema im digitalen Raum und mache die Erfahrung, dass die Politik leider nicht willens und in der Lage ist, die Plattform zur Verantwortung zu ziehen. Und solange das so ist, müssen wir über andere Dinge nachdenken, weil wir können ja auch nicht sagen, naja, also die Alkoholindustrie kriegen wir jetzt nicht in den Griff, deswegen ist auch egal, wenn Kinder schon ab 8 Schnaps trinken. Da würde ja jeder sagen, sie haben ja wohl einen Knall.
Ja, die Politik, ich kann es jetzt gerade leider nicht anders formulieren, zieht da den Schwanz an. Ja. Okay. Denn wenn die Politik konsequent wäre, würde das Erste auch passieren, was sie machen müssten, zum Beispiel als Regierung von der Plattform X runtergehen, die im Grunde genommen nichts anderes machen, als rechtsextreme Inhalte zu pushen und damit ein Umfeld zu schaffen, wo man etwas legitimiert, was unsere Demokratie unterhöhlt. Also warum fällt das so schwer? Weil es gleichzeitig sozusagen auch diesen vermeintlichen Nutzen bringt und man hat es irgendwann verpasst, auch Alternativen anzubieten. Also alternative Plattformen, alternative Wirkmechanismen, vielleicht sogar alternative soziale Medien. Und jetzt ist man davon irgendwo abhängig. Ich wollte nur noch dazu sagen, ich finde, das ist aber genau die richtige Diskussion, von wo man da ansetzen muss. Also, denn was ja auch wahr ist, ich finde dieses Argument nur so halbrichtig, aber es ist auch wahr, dass viele, viele junge Menschen, ich glaube über 50%, ihre politischen Informationen über die sozialen Medien holen. Und wenn man die jetzt ausschließt, dann haben sie das nicht mehr. Und deshalb ist die Frage eigentlich, wie man das Ganze differenziert machen könnte. Also A, in der Form von einer Staffelung oder B, wenn die Algorithmen doch so gut sind, wie sie sind, zum Beispiel bei TikTok, dass wirklich jeden abhängig machen kann. Dann könnte man ja auch fragen, wieso schafft ihr das nicht per Algorithmus, bestimmte zumindest mal freie Selbstkontrollen einzubauen, so dass, wenn man das benutzt, zumindest die Wahrscheinlichkeit kleiner wird, dass man auf Inhalte stößt, die einen über sehr lange Zeit verstören.
Klingt auch kompliziert, glaube ich. Orchon, Sie sind ja politisch auch aktiv, ja, und sehen das natürlich sicher dann auch im Netz, wie man da irgendwie umgeht, wie die Leute erreichen. Ja. Woher haben Sie Ihre digitale Bildung erfahren, bekommen?
Also es war ganz einfach. Ich hatte recht spät mein erstes Handy bekommen.
Mit wie vielen Jahren?
Mit 14. Mhm. Also
und vorher, ist noch entsprechend, vorher bei den Eltern immer
vorher
schon
hatte
gefragt.
Ich ein Tastenhandy, um zu erklären, wann ich zu Hause bin und ob ich in der Schule angekommen bin. Und dadurch wurde ich auch in gewisser Weise politisiert von irgendwelchen Helmut Schmidt-Edits oder Willy Brandt-Edits. Kam es auch dazu, dass ich irgendwie dann mich auch politisch engagiert habe. Natürlich habe ich aber auch Videos, um das hervorzuheben, nochmal gesehen. Und das haben auch viele Schülerinnen und Schüler gesehen, wenn es um die Erfahrungen im Netz geht. Nach dem 7. Oktober 2023. Mhm. Die Bilder, die dort verstörend waren im Gazastreifen, in der Westbank, die sind durch die Ecke gegangen und die waren ein grundsätzliches Problem. Das war dann Thema in den Schulen und dann wollte man auch darüber sprechen. Die Schule hat die Schülerinnen und Schüler im Stich gelassen und das hat entsprechend in gewisser Weise auch den Nährboden geschaffen, extremistische Gruppen, islamistische Gruppen auch in gewisser Weise für Schülerinnen und Schüler zu gewinnen. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, wo ich auch klar und deutlich sagen möchte, es gibt einerseits große Gefahren, auch mit Blick auf die politische Bildung, wenn es um Social Media geht, und andererseits ein großes Potenzial. Wir haben Social Media Leute, die beispielsweise, wie zum Beispiel auch Bob Blume oder auch andere Personen, sei es aber auch zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung, die aktuell versucht, irgendwie im Social-Media-Bereich aktiv zu sein, die versuchen auch aufzuklären, die versuchen auch die Mittel zu nutzen, um junge Leute gezielt anzusprechen. Das klappt aber gerade nicht so stark, wo man jetzt sagen kann, dass das entsprechend die Grundlage dafür schafft, dass wir jetzt vollkommen sicher im Netz sind. Das möchte ich auch in keinster Weise sagen. Ja. Da müssen weitere Grundlagen geschaffen werden. Ich sehe auch die Verantwortung bei den Öffentlich-Rechtlichen in Teilen. Da kann es nicht nur sein, dass die Tagesschau am Ende des Tages irgendwie auf Social Media aktiv ist. Da muss es auch andere Möglichkeiten geben. Ich glaube, es gibt große Probleme, die darf man nicht leugnen. Und da müssen Grundlagen geschaffen werden, gerade in der Schule. Ja. Um vor allem dann aufklären zu können.
Ist aber die Frage, ob es nicht auch dann eine Chance ist, Herr Rüdiger, wenn man jetzt sagt, es gibt keine Möglichkeit mehr für Jugendliche unter 16 auf Social Media zu gehen, nimmt man denen dann nicht auch ganz viel, nämlich die Möglichkeit, sich zu informieren? Ist das nicht, könnte das nicht genau das Negative, die negative Folge haben?
Absolut, ne? Da wäre jetzt eigentlich auch der Staat gefordert, eigene Angebote zu unterbreiten, wo diese Möglichkeiten bestehen. Aber wie es mit einem guten virtuell zugeschalteten Diskutanten ist, will ich noch einen kurzen anderen Aspekt mit einbauen. Und zwar, der mir wichtig ist, was digitale Bildung angeht. Ja. Und zwar ist das so, dass mittlerweile bei den digitalen Sexualdelikten etwa 40-50% der Tatverdächtigen, die Sicherheitsbehörden feststellen, selber Kinder und Jugendliche sind. Ja. Das hat viel damit zu tun, dass wir sie nicht darüber aufklären und dass sie auch mit dem Smartphone am Ende bereits in jüngsten Jahren eine Art Tatmittel in die Hand bekommen, mit der sie interagieren können. Es gibt Fälle von 8- und 9-Jährigen, die Nacktbilder in Klassenchats posten. Das ist etwas, wo wir auch drüber reden müssen, dass das natürlich nicht der Fall sein würde, wenn man von vornherein sagt, sowas geht gar nicht oder es ist eingeschränkt. Das heißt, digitale Bildung ist nicht nur wichtig, dass wir sie vor Gefahren aufklären. Wir müssen sie auch darüber aufklären, was man eigentlich darf. Und je früher wir sie ins Netz lassen, umso früher ist die Gefahr da, dass sie selber diese Normen überschreiten. Und das sehen wir leider wirklich. Also ich kann es nicht anders sagen, bei wirklich schwersten oder bei schweren digitalen Sexualdelikten, fast jeder Zweite ist ein Kind und ein Jugendlicher als Tatverdächtiger.
Frau Weiler, Herr Bohm.
Darauf möchte ich kurz noch mal eingehen. Ich glaube auch, dass wir da eine statistische Verzerrung sehen, weil da mehr angezeigt wird als bei Erwachsenen. Aber losgelöst davon vergessen wir in dieser Diskussion, dass der Algorithmus eine große Rolle spielt. Mhm. Also ich verhalte mich nicht einfach irgendwie und mache irgendwelche Erfahrungen mit Ihnen oder mit Ihnen, sondern ich verhalte mich, der Algorithmus spielt mir gewisse Inhalte zu, verstärkt mein Verhalten, weil sein Ziel ist, meine Aufmerksamkeit zu binden und auf der Plattform zu halten. Und wir wissen inzwischen eigentlich ganz gut, dass das ein Gewinnmaximierungs-, deswegen spreche ich von digitalen Ausbeutungsräumen, das ist das, worüber wir reden. Und ich finde, dass wir das oft uns so schön reden. Und was ich spannend finde in der Diskussion ist, momentan gibt es in den Vereinigten Staaten ganz viele Gerichtsverfahren von Eltern gegen große Anbieter. Und diese Gerichtsverfahren führen zum ersten Mal in der Geschichte dieser Anbieter dazu, dass die gewisse interne Studien öffentlich machen müssen im Rahmen dieser Verfahren. Und wir lernen aus diesen öffentlichen Studien eine ganze Menge, nämlich darüber, was sie schon wissen. Und blöderweise, die könnten natürlich längst mit den Algorithmen das machen, was irgendwie sinnvoll, politisch, gesellschaftspolitisch und so weiter sinnvoll wäre. Das ist aber nicht gewinnorientiert. Mhm. Gewinnorientiert ist der Skandal und die Fake News und der Porno und der brutale Überfall auf Gaza oder in der Ukraine.
Dass man theoretisch alles weiß, aber dem kann man sich gar nicht
entziehen. Und solange die nicht Verantwortung übernehmen und solange Politik an der Stelle kneift, haben wir ein Problem.
Ist denn dann nicht die Konsequenz, dass Politik genau so handelt wie in Australien?
So absolut. Sagt? Also sie müssen es zumindest diskutieren und Grenzen, also sie müssen Pflöcke einschlagen. Ja, das finde ich schon.
Es ist übrigens interessant. Es gibt ein politisches Feld, wo man sehr einfach eingreifen kann, und zwar ohne Gesetzgebungsverfahren. Und das sind die Schulen, nämlich über Erlasse. Und das Problem in der Diskussion rund um das, was Herr Rüdiger gerade aus der Mottenkiste geholt hat, du sagst immer, Sie sagen immer digitale Bildung, ich habe den Begriff schon so lange nicht mehr gehört, aber jedenfalls sozusagen die Reflexion dieser digitalen Welten, die hakt oft daran, dass es die einen gibt, die sagen, wir brauchen ein Fach, die anderen sagen, eigentlich ist es überfachlich, aber letzten Endes geht es immer um Verantwortung. Um Verantwortung für eine aktive Reflexion. Ich sage ganz kurz, wie ich das meine, weil ich das wichtig finde als Beispiel. Ich habe mit meiner 10. Klasse ein TikTok-Experiment gemacht, wo ich den Rollenkarten gegeben habe und die haben Accounts, die hatten sie schon, sonst ist das nämlich gar nicht möglich. Sie haben sozusagen in ihren Rollen TikTok benutzt. Also zum Beispiel als Manfred, der 54-jährige Traktorfahrer mit Hang zum Schrebergarten. Nein, ich möchte das nicht verlachen, sondern die sind lieber so. Und dann haben wir geschaut, in welche politischen Ecken geht man, kommt man aus diesen politischen Ecken wieder raus? Klammer auf, nein, Klammer zu, wirklich erschreckend. Und das ist das, was ich mit Reflexion meine, weil man dann nicht in seiner eigenen Nutzung schon drin hängt. Denn wir haben ja sehr große Schwierigkeiten damit, unsere eigene Aufmerksamkeit zu fokussieren. Also die Aufmerksamkeit auf unsere eigene Aufmerksamkeit zu legen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel davon, was sozusagen jede Woche stattfinden müsste. Denn selbst die Wochen, die Präventionsarbeit leisten, die Polizisten einladen oder zum Beispiel Rechtsanwälte, die haben einen Tag. Und wir wissen alle, wenn man an einem Tag nur jemanden hätte, der mal Mathe beibringt, wie nachhaltig das ist. Also wir müssen der Politik auch klar machen, dass sie in der Verantwortung ist, eine nachhaltige Form, jetzt übernehme ich Ihren Begriff, der digitalen Bildung so in die Schulen zu bringen, dass es auch wirklich wirkt.
Aber dann könnte man ja sagen, es wäre doch einfacher, dann es direkt zu verbieten. Dann braucht man sich damit nicht so außen. Dann ist man dem nicht so ausgeliefert, diesem Algorithmus.
Ich würde jetzt ganz kurz was sagen, bevor wir jetzt übergehen, auch zu dem Thema weiter. Ich fand es ganz wichtig, dass unter anderem auch darüber gesprochen wird, dass wir Alternativen schaffen müssen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es in gewisser Weise schade, dass zum Beispiel bei dieser Expertenkommission unter anderem die Bundesschülerkonferenz außen vor gelassen wurde. Das heißt, sie wird jetzt durch Anhörungsrechte die Möglichkeit bekommen, ihre Punkte einzubringen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass gerade auch Schülerinnen und Schüler am Tisch sitzen und gerade auch ihre Punkte aufgreifen. Das tun wir jetzt gerade in dieser Debatte, aber gerade bei den politischen Entscheidungsprozessen werden wir oftmals außen vor gelassen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein weiteres Problem. Also meine Sorge ist auch unter anderem, wenn wir jetzt einerseits ein Social-Media-Verbot oder ein Handy-Verbot deutschlandweit schaffen, dass wir dann auch das Problem haben, dass wir jungen Leute, die Schülerinnen und Schüler außen vor lassen, dass wir sie vielleicht in einer Ausschusssitzung irgendwie einladen und dann war es das. Sie wurden kurz angehört und dann reicht das voll und ganz. Ich glaube, es ist wichtig, an erster Stelle die Schülerinnen und Schüler einzubeziehen, dass wir einen Gesamtkonsens finden. Dann kann man auch unter anderem über Regularien sprechen. Das finde ich auch ganz wichtig. Aber ich glaube, an erster Stelle ist es notwendig, auch die ins Boot zu holen, die am Ende auch damit betroffen sind oder tagtäglich damit konfrontiert sind. Und das sind eben die Schülerinnen und Schüler. Das bin ich. Das sind viele Mitschülerinnen und Mitschüler, die jeden Tag mit mir zur Schule gehen, die jeden Tag am Handy sind. Und ich glaube, da muss es Grundlagen geben, an erster Stelle auch die mitzunehmen.
Ja, aber Herr, Sie noch direkt dazu?
Ja, ich wollte nur, Sie können dann ja ergänzen. Also nein, das spricht nicht für ein absolutes Verbot, beziehungsweise spricht das vor allen Dingen natürlich dafür, dass per Schulträger über die Länder und natürlich letzten Endes auch über einen Digitalpakt, falls der bis ins Jahr 2030 nochmal ausverhandelt wird, dafür gesorgt wird, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Also das ist in der Tat nicht so, dass das zwangsläufig nur für ein Verbot spricht. Gleichzeitig müssen wir ja sagen, wir müssen eben Schülerinnen und Schüler kompetent machen in der Welt, wie sie gerade ist. Und zu sagen, wir verbieten es nur, wäre ungefähr so, als wenn man sagen würde, vor unserer Haustür fahren die Autos halt alle 100 Stundenkilometer, jetzt gehen wir lieber nicht raus. Da geht es eher darum, die Verkehrsregeln zu
machen. Ja, die Frage ist aber, wie macht man das, wenn die, weil viele sagen ja, viele Eltern und Großeltern sagen dann, ja, meine Enkel, meine Kinder, die sind ja sowieso schon viel kompetenter, die wissen ja viel mehr damit umzugehen. Also ist das nicht auch ein riesiges Problem, Herr Rüdiger, dass die ältere Generation, die eben nicht von Anfang an damit aufgewachsen ist, eigentlich eben anders da drauf schaut und vielleicht bestimmte Kompetenzen gar nicht hat? Also können Eltern oder was müssten Eltern, Großeltern ändern im Umgang mit ihren Kindern und Enkelkindern?
Eine sehr gute Frage und ich finde, ich muss nochmal sagen, ich finde die Diskussion noch sehr reflektiert, die wir hier führen. Was würde ich sagen? Ich bin auch hier der Meinung, der Staat ist verantwortlich. Was wünsche ich mir? Der eine hat es vielleicht mal gehört. Wir hatten früher für Verkehrsprävention den siebten Sinn. Das waren Videoclips, die im Fernsehen liefen und man kam kaum vorbei. Ja. Stellen Sie sich mal vor, jedes dritte Clip, bevor Sie Ihre Netflix-Serie gucken oder bei TikTok sich irgendein Video reinziehen, ist ein Aufklärungsvideo zu digitalen Themen bezogen auf Ihre Altersstufen. Und das jedes Mal. Was meinen Sie, wie redundant dann dieses Wissen auch an Ältere vermittelt wird? Weil das ist auch ganz wichtig. Wir reden zwar jetzt über Kinder und Jugendliche, aber eigentlich reden wir über Sicherheit komplett im digitalen Raum. Und das trifft alle Altersstufen. Und da ist das so, dass wir die lebensälteren Menschen im Prinzip alleine lassen, dass wir eigentlich auch die Erwachsenen alleine lassen. Und es ist nun mal keine Form der Aufklärung, wenn wir denen sagen, hier ist eine 50-Seiten-Broschüre als PDF auf irgendeiner Schulseite eingestellt, liest ihr das mal durch. Das ist nicht die adäquate Maßnahme, sondern wir müssen tatsächlich auf die Altersstufen das angepasst Prävention machen. Denn auch das ist mir wichtig. Wir haben auch eine Generation an jungen Menschen heranwachsen lassen, die heute, wo man heute sagen würde, die sind schon mit dem digitalen Raum aufgewachsen, die auch nicht unbedingt diese Fähigkeiten vermittelt haben, hatten. Und ich habe immer diesen Beispiel gemacht. Wir haben junge Menschen im Prinzip hinten an den Kragen gepackt und in eine Art Straßenverkehr reingeworfen und gesagt, komm, renn mal durch und wenn du nicht überfahren wirst, alles gut, dann kannst du das deinem Kind beibringen. So unter dem Motto, weil es nicht überfahren wurde, hat es digitale Fähigkeiten erlangt. So ist das nicht. Und gegenwärtig hängt es halt an den Schulen, das muss man auch nochmal sagen, nur vom Glück ab. Es hängt vom Glück ab, ob ihr Kind im richtigen Bundesland an die richtige Schule mit den richtigen Lehrkräften geht, ob es in irgendeiner Form Vorbereitung hat auf einen digitalen Raum, der von KI geprägt sein wird. Und für mich ist das auch eine Frage des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Wenn wir unsere jungen Menschen nicht darauf vorbereiten, was das bedeutet, dann werden wir später auch abgehangen werden, komplett in der Gesellschaft. Und deswegen ist digitale Bildung nicht nur, und dieses Thema nicht nur eine Frage von Sicherheit. Es ist eine Frage, wie wir unser Land für die Zukunft positionieren wollen. Und deswegen ist halt beides eine Diskussion. Verbot, aber gleichzeitig auch die Vermittlung dieser Fähigkeiten an alle Altersstufen. Und Kinder kann man nun mal, unabhängig von den Eltern, die vielleicht kein Interesse, keine Fähigkeiten haben, am Ende an der Schule erreichen. Ja. Und da muss man ran. Und ist nur noch ein Thema, und zwar Medienkompetenz.
Lassen Sie mal die anderen auch noch mal dazu sprechen. Frau Vom, wo sehen Sie denn die Erwachsenen in der Pflicht?
Und die ehrlich gesagt sind Erwachsene immer in der Pflicht, für den Kinder- und Jugendschutz zu sorgen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere vornehmste Pflicht, Kinder und Jugendliche gut zu begleiten.
Digital gebildet?
Die Erwachsenen sind in aller Regel digital nicht besonders gut gebildet. Das ist ein riesiges Problem. Und ich finde, das, was Bob Blume sagte, dass in Schulen über Erlasse das geregelt werden kann, finde ich sensationell spannend, weil ich auch die Erfahrung mache, dass die KultusministerInnenkonferenz wahnsinnig langsam sich nur bewegt, was das alles angeht. Und am Ende müssten wir eigentlich Bildung revolutionieren. Wir müssten Bildung ganz anders aufstellen. Und die Frage, die sich aber stellt, ist, wie vermitteln wir die Inhalte, die Kinder und Jugendliche mitnehmen müssen, um dann im digitalen Raum sich gut zu bewegen? Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir inzwischen genügend Studien haben, genügend Lebenserfahrung haben, um diese Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzuschreiben, durchzugliedern und uns zu überlegen, wie wir sie vermitteln. Und das bedeutet nicht immer, das eigene Endgerät zu haben. Es würde aber bedeuten, dass Schulen gut ausgestattet sein müssten mit anderen Geräten.
Muss mal ganz kurz eine Lanze fürs Kultusministerium brechen. Und das mache ich jetzt nicht so häufig. Aber was wirklich interessant ist, ist, dass es schon ein Strategiepapier der Kultusministerkonferenz aus dem Jahre 2016 gibt, Bildung in der digitalen Welt, mit 6 verschiedenen Bereichen, die sowohl auf die Problemlösung rekurrieren als auch auf Reflexion und so weiter. Mhm. Es gibt ein Ergänzungspapier von der Kultusministerkonferenz, das an den Medien, glaube ich, einigermaßen vorbeigegangen ist, wo die Frage nach neuen Prüfungsformaten nochmal aufgestellt ist. Und es gibt übrigens auch Länder, jetzt vielleicht mal als Beispiel Niedersachsen, die sich da auch auf den Weg machen. Also zum Beispiel mit der Frage, wie gehen wir eigentlich mit KI in Prüfungsformaten um. Aber, also damit will ich nur sagen, das Feld ist einigermaßen bestellt. Die große Frage ist immer, wie man das auf eine Art umsetzen kann, dass die Schulen nicht überlastet. Mhm. Denn eines ist auch klar. Die Forderung nach neuen Kompetenzen, nach neuen Formaten und so weiter, die ist immer sehr leicht gestellt. Wenn Lehrkräfte aber gleichzeitig sowieso schon zu tun haben, was sie zu tun haben, wenn es Personalmangel gibt und so weiter, dann muss man aufpassen, sich auch die Frage zu stellen, was an der anderen Seite runterfällt. Und da hapert es eigentlich. Mhm. Nämlich zu fragen, wenn wir das alles machen, okay, in den Schulen, aber was fällt dann an der anderen Seite runter?
Ja. Ich würde da noch mal kurz was anbringen wollen. Wir sprechen hier gerade auch über die Verantwortung von Eltern. Die Frage, die sich stellt, ist, ob Eltern überhaupt die Kapazitäten haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Eine Familie im Märkischen Viertel, in meinem Bezirk Reinickendorf, die vielleicht 5 Kinder hat, die Mutter ist alleinerziehend. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ja. Die kriegt es natürlich nicht auf die Reihe, die Kinder noch irgendwie im Bereich digitaler Medienbildung zu erziehen. Also ich möchte das auch noch mal hervorheben. Also wir müssen da einerseits Grundlagen schaffen, die Schule in der Verantwortung zu ziehen. Und das tun die auch in den meisten Fällen. Da muss ich sogar die Senatsverwaltung in Teilen in Schutz nehmen. Da hat sie unter anderem Handlungsrichtlinien geschaffen zum Thema KI, wie man damit umgeht oder Social Media. Die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat zum Beispiel zum International Rape Day, in Anführungszeichen, der ja als Fake News überall ausgestrahlt wurde, als einzige Ministerin im Bereich Bildung in ganz Deutschland hervorgebracht, dass das Fake News sind und dass das eine ernstzunehmende Gefahr ist. Wir brauchen auch in gewisser den Mut zur Verantwortung bei politischen Entscheidungsträgern, klar und deutlich das Problem bei der Wurzel zu packen und zu benennen. Das tut man gerade nicht. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, dass wir überhaupt dieses Problem in den politischen Entscheidungsprozessen nicht ernsthaft angehen.
Jetzt fragen sich natürlich viele Familien, eben ausgelöst durch dieses Verbot in Australien, was sollen wir machen, wie sollen wir damit umgehen? Das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen konkreter haben. Es ist ja auch schwierig, wenn ich jetzt sage, ich habe 3 Kinder, der eine ist schon über 16, der andere noch nicht. Und dann sitzt man zusammen auf dem Sofa, der eine schaut dann bei TikTok und der andere darf nicht. Also es wirkt ja so, als wäre das gar nicht möglich, Frau von Walle. Was raten Sie jetzt Familien? Man könnte ja auch sagen, okay, auch wenn das jetzt hier noch alles erlaubt ist, wir machen das jetzt so wie in Australien, wir verbieten es, weil dann habe ich das Gefühl, mein Kind ist sicherer.
Das machen durchaus Familien ja auch. Also Eltern, finde ich, haben zunächst mal die Verantwortung zu überlegen, ab wann halte ich mein Kind für reif genug, mit diesem Endgerät sich auf dieser Plattform zu bewegen. Und als Eltern muss ich mir klar machen, wenn ich meinem Kind ein Smartphone kaufe, dann sollte ich bitte einigermaßen Bescheid wissen, was damit alles möglich ist. Und ich sollte vor allen Dingen wissen, wo ich mir selber Hilfe holen kann, wenn ich überfordert bin. Das kann nämlich relativ schnell passieren. Und ehrlich gesagt ist es jetzt für Familien nicht so rasend ungewöhnlich, dass sie unterschiedliche Altersgruppen haben, die unterschiedliche Dinge dürfen. Also ein 7-jähriges Kind darf nie dasselbe wie der 16-jährige ältere Bruder. So ist die Welt. Die ist total ungerecht, aber so ist es. Stimmt. Und ich finde, da kann man auch das, was Eltern aushalten müssen, ist, wenn sie was verbieten,
dass sie dann
einfach schlecht gelaunte Kinder um sich rum haben.
Oder denen was anderes anbieten, was man gut tun kann.
Oder ihnen was anderes anbieten. Und ich finde, ich möchte noch eine Sache sagen. Ich finde, Schule könnte ein Lernraum sein, wo ich auf der einen Seite lerne, mit den Medien umzugehen und andererseits aber auch lernen kann, Pause davon zu haben. Das ist nämlich das, was ja so schwer ist. Pause, weil die Geräte mich so in ihren Bann ziehen. Und ich fände es wahnsinnig spannend und ich glaube, es gäbe einen gigantischen Aufschrei, wenn man sagen würde, okay, wenn das Verbot der digitalen Endgeräte, also der eigenen privaten Smartphones für Schulen für Schülerinnen gilt, wie wäre es denn, wenn das auch für die Lehrkräfte gelte? Und dann, glaube ich, würde man auch nochmal ganz spannende Diskussionen
führen. Finde ich einen guten Anschluss.
Yes, genau.
Ich finde das einen guten Anstoß. Also, ich möchte nur ganz kurz hervorheben, ich finde das einen guten Anstoß, den man jetzt hier angebracht hat mit den Lehrkräften. Ich sehe es ja selbst an meiner Schule, wo ein generelles Handyverbot herrscht. Dann sehe ich eben die Lehrkräfte, die in der Hofpause dort am Handy ist und die ganze Zeit irgendwas rumdaddelt. Also ich möchte es auch noch mal hervorheben, dass wir da gerade bei solchen Entscheidungen oftmals eine Ungerechtigkeit haben, bei erwachsenen Leuten, die da alles dürfen und bei fast heranwachsenden 17-Jährigen, die nichts dürfen.
Also ich möchte es nur kurz hervorheben. Ich würde ganz gerne mal, weil Herr Rüdiger hat den Nachteil, weil er zugeschaltet ist. Herr Rüdiger, ganz kurz zum Schluss noch, was raten Sie Familien jetzt in dieser Diskussion?
Also mein allererstes wäre, dass man sich selber mit dem digitalen Raum auseinandersetzt. Und das bedeutet für mich, dass man auch versteht, was so passiert. So wie Julia von Weiler es auch schon gesagt hat, Bob Blumen, glaube ich, auch schon angedeutet hat. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass manche denken, okay, ich gebe kein Smartphone und dann setze ich an die Spielekonsole, lasse irgendein Spiel spielen und dann wundere ich mich, dass darüber irgendein Extremist oder ein Sexualtäter an das Kind herangekommen ist. Das kann man eigentlich nur lösen, indem man sich selber mit diesem Raum auskennt. Und das bedeutet für mich auch digitales Vorbild sein. Ich habe noch nie verstanden, warum Eltern ihre Kinderbilder bei WhatsApp im Status posten von den Kindern und dann ihren Kindern sagen, sie dürfen die Bilder an keine Fremden versenden. Übrigens auch ein Thema, was mich an Schulen stört, wenn die wie wild die Kinderbilder auf ihren Internetseiten reinsetzen, wo selbst das BKA davor warnt. Also, was würde ich sagen? Seien Sie selbst digitale Vorbilder bei Ihrer Mediennutzung und zeigen Sie den Kindern, dass sie reflektiert das benutzen können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
Okay, vielen Dank. 10 Sekunden hätten Sie noch.
Ganz wichtig, Interesse an dem, was das Kind tut.
Yes.
Und zwar erst beobachten und dann erst bewerten. Interesse ist das absolute Fundament, um Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist wichtig, damit die Kinder mit einem sprechen, was sie dort auch sehen.
Wenn wir noch ein paar Sekunden Zeit haben,
Nee.
Ich möchte aber noch ganz kurz anstoßen. Schülerinnen und Schüler beteiligen bei diesen
Okay,
Entscheidungsprozessen.
gut.
Das ist das
Wichtigste das ist
und das
wichtig.
ist der
Also
Sprichwort
nicht
und
über
das
die Schüler,
Wort zum
sondern mit
Sonntag.
den Schülern das besprechen.
Vielen
Vielen Dank, Herr Blume, Frau von Meine. Vielen Dank, Herr Rüdiger. Und vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Ich bin gespannt, wo Sie heute uns zugeschaut haben, ob auf dem Handy oder im Fernseher und wie Sie jetzt mit Ihren Kindern und Ihren Familien überhaupt darüber diskutieren. Haben Sie einen schönen Abend, bleiben Sie bei Phoenix. Bis dann, tschüss.